Meine Brüder und meine Schwestern in Christus, wir wollen uns heute stellen unter einen Abschnitt wieder aus Jesaja, Kapitel 53, die Verse 4 bis 6. Aber lasst uns zunächst einmal darüber kurz nachdenken, warum es wichtig ist, Jesaja 53 überhaupt intensiv zu studieren. Warum machen wir das? Ich möchte heute zunächst einmal vier Gründe dafür nennen, warum das so wichtig ist. Früher hätte man vielleicht gesagt, warum es so bedeutungsvoll ist, aber dieses Wort Bedeutung, das gebrauchen wir heute wohl auch sinnvollerweise nicht mehr. Aber es ist zentral, es ist wichtig. Ich nenne mal vier Gründe. Der erste Grund, Jochen hat ihn eben gerade schon angedeutet, ich will ihn noch mal etwas ausführen, ist, dass du dem Wort Gottes vertrauen kannst. Was im Propheten Jesaja geschrieben ist, das ist tatsächlich 700 Jahre, bevor es eingetreten ist. 700 Jahre, denk mal 700 Jahre zurück, was damals für eine Zeit war in unserem Abendland. Da gab es noch nicht mal die Reformation. Und das ist so unfasslich, was hier geschrieben steht. Der erste Grund. Der zweite Grund ist, Jesaja 53 zeigt uns den Sohn Gottes. Wir haben schon gesehen, seine Erniedrigung und seine Erhöhung und dann gestern, ganz besonders am Nachmittag, die Erniedrigung des Sohnes Gottes. Sein Heilswerk, es wird uns hier geschildert, worum geht es eigentlich, sein Versöhnungswerk. Eigentlich hätte das Volk Israel, hätten wir Menschen Gott dienen sollen. Wir hätten Gottes Knechte sein sollen, aber wir haben total versagt. Alle, sagt Jesus, alle, man höre und staune, die vor mir waren, sind Diebe und Räuber gewesen. Wenn du wirklich alles bei genau nimmst, dann waren alle, ob sie nun Mose hießen, ob sie Abraham hießen oder ob sie David hießen, alle dachten immer auch an sich selbst. Alle. Außer dem einen Knecht, Jesus Christus. Und dies alles wird uns hier in diesem Kapitel gesagt. Ein dritter Grund. Nirgendwo im Alten Testament funkelt und strahlt das Evangelium von Jesus Christus so hell wie in diesem Kapitel. Das heißt ganz praktisch, dieses Kapitel, wenn du es wirklich studierst, wenn du es wirklich an dich herankommen lässt, kann deine Beziehung zu Jesus Christus erneuern. Es kann führen zu einer innigeren Liebes- und Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus. Und der vierte Grund, auch den will ich nennen, Jesaja 53 schildert zumindest indirekt, aber da sehr deutlich, deine eigene Lebensgeschichte. Ich war, wie denkt man heute über das Leben nach? Was ist so, nicht, wenn wir so versuchen, Bilanz zu ziehen heute in der Welt? Die Gattung, die literarische Gattung, in der dies uns vermittelt wird, ist der Roman. Was ist ein Roman? Die Gattung des Romans ist nicht ewig gewesen, sondern die ist aufgekommen in der Romantik, also jetzt gut vor 200 Jahren, 250 Jahren. Und es war der Versuch, das Leben darzustellen, das Leben zu beschreiben, auch zu verstehen, ohne Gott. Ohne Gott. Ja, das gibt dann verschiedene Formen des Romans. Nehmen wir nur mal zwei Beziehungen. Einmal den Liebesroman, das sind zwei erfasst von dem, was man Liebe nennt, Trieben, Lüsten. Und man lässt sich dadurch bestimmen und regieren. Diese Form der Ehe, in der eine Beziehung darauf reduziert ist, ohne Gott, die ist erst in der Romantik aufgekommen. Und was rausgekommen ist, hört euch mal selbst in eurem Bekannten- und Verwandtenkreis um. Und Freundeskreis. Oder nehmen wir den Kriminalroman. Ist es nicht interessant, wie namentlich hier in Deutschland Kriminalfilme oder Kriminalgeschehnisse uns vermittelt werden? Vielfach ist der Täter mehr das Opfer seines Milieus. Er ist nicht mehr eigentlich dafür verantwortlich. Vor wem sollte er auch verantwortlich sein? Denn Gott wird ausgeklammert. Und was uns in all diesen Punkten Jesaja 53 sagt, das ist zunächst einmal: Im Kern ist dein Leben abhängig von Gott. Im Kern stehst du in deinem Leben vor Gott. Im Kern bist du von dem abhängig, der für deine Schuld gekommen ist, der sich hat durchbohren lassen, der für deine Schuld und Sünde gesühnt hat und der dir dadurch überhaupt den Weg zum Vater freigemacht hat. Und genau dies zeigt dir Jesaja 53. Und es ist deswegen ein Wunder, dass dieses Kapitel viele Menschen verändert hat. Wir haben schon gehört von dem Kämmerer aus Äthiopien, aber auch das Leben vieler Juden, die einfach hin und weg waren. Ludwig hat uns seine Geschichte erzählt gestern. Es kann auch dein Leben ändern. Und deswegen ist es wichtig, genau zu lesen, was uns Jesaja 53, die Verse 4 bis 6, das wollen wir jetzt lesen, sagt. Wir hören auf das Wort Gottes. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und dann Vers 6, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Meine Brüder und meine Schwestern, wir hatten in der ersten Bibelarbeit bereits ein wenig die Besonderheiten der Kapitel 40 bis 66, also des sogenannten Trostbuches von Jesaja, uns vor Augen geführt. Wie gesagt, es nennt sich Trostbuch, weil eine Botschaft in diesen 27 Kapiteln uns vermittelt wird. Und das ist die Botschaft: Wie rettet Gott sein Volk? Wie kommt das Heil Gottes zu uns Menschen? 27 Kapitel sind sehr lang. Wenn wir uns mal vielleicht auch für unser persönliches Bibelstudium merken, dass diese 27 Kapitel in sich aufgeteilt sind, in sich gegliedert sind in 3x9 Kapitel. Und das Schwergewicht der ersten 9 Kapitel ist was? Ist die Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft. Das Volk Gottes darf zurückkehren. Das verkündete Jesaja schon 200 Jahre gut 200 Jahre vorher. Und der Mann, der das macht, der heißt Kyros. Es wird sogar der Name genannt in Jesaja 44 und 45. Ein Heide und ein Kriegsmann. Und es gab genug Leute in Israel, die sagten, nee, so ein Heil wollen wir nicht. Von einem Heiden? Gott sagt ihnen in Jesaja 45 am Schluss, das ist meine Sache, wie ich das mache, nicht eure. Da kommt der zweite Teil. Jesaja 49 bis 57. Und in diesem Kapitel geht es weiter, geht es deutlicher, worum es eigentlich geht in der Errettung. Nein, die Errettung aus Babylon war nur bestenfalls der erste Teil, war so eine Art Vorbereitung. Im Kern geht es bei dem Heil, das wir bekommen, um unsere Schuld, unsere Sünde. Wie kriegen wir die weg? Es geht nicht darum, wie wir politisch befreit werden. Das ist auch schön und gut. Übrigens kamen ja nur sehr wenige aus der babylonischen Gefangenschaft zurück. Die meisten hatten sich dort etabliert, hatten ein gutes wirtschaftliches Leben dort sich aufgebaut und waren zufrieden und glücklich. Und dachten, wir gehen doch nicht in diesen Trümmerhaufen namens Jerusalem zurück. Aber einige gingen. Und dann, der Herr, und Jesaja sagt, das ist erst der erste Teil des Heils. Der zweite Teil ist die Frage der Errettung von deiner Schuld, von deiner Sündenschuld. Und das wird uns im Kern, wir gucken uns das gleich nochmal genauer an, in den Versen, in den Kapiteln 49 bis 57 gesagt. Und dann der dritte Teil, ab Kapitel 58 bis 66, also die letzten neun Kapitel, da geht es darum, um die Vollendung, da geht es um den neuen Himmel, um die neue Erde im Kern, um die Herrschaft Gottes, dass Gott endlich wieder Herr ist, hier auf dieser Welt. Drei Teile. Ich sage, das ist ganz grob, aber ich sage mal, fürs Bibelstudium ist das vielleicht eine Hilfe, wenn wir diese Kapitel einmal genauer lesen und genauer studieren, worum geht es dann jeweils. In der Mitte des ersten Teils, ich sagte es schon, steht ein Herrscher, Kyros. Und das war ein Gewaltherrscher. Ja. Jesaja sagt gleich in Jesaja, ich glaube 42 ist es, nicht, der geht über Leichen. Das ist ein Raubvogel. Also Gott spricht nicht besonders positiv, aber immerhin, Gott nimmt diesen Kyros um, sein Volk wieder nach Babylon, aus Babylon zurückzubringen nach Jerusalem. Ihr kennt ja vielleicht die Bibelbücher Esra oder Nehemia, da wird uns dies geschildert. Vielleicht noch, vielleicht vorher noch einmal, schlagt mal bitte auf Jesaja 48. Es wird euch nämlich auffallen, dass jedes dieser drei Teile mit einer Warnung endet. Jesaja 48, also die ersten neun Kapitel, da ist der letzte Vers: Keinen Frieden, spricht der Herr, gibt es für die Gottlosen. Und die Warnung richtet sich darauf, wenn ihr den Zusammenhang euch anschaut, gottlos sind die, die meinen, in Babylon bleiben zu sollen. Die, die aufbrechen, die vom Geist Gottes getrieben worden sind, aufzubrechen, mit denen geht Gott seine Heilsgeschichte weiter. Und das sind hier die Gottlosen. Gut, dann gucken wir uns mal den letzten Vers von Kapitel 57 an. Was lesen wir da? Schlag mal auf. Das ist das Gleiche. Kein Frieden, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen. Und wenn ihr den Kontext hier euch anschaut, wer die Gottlosen sind, dann sind es die, die das Evangelium, die das Heil, das vom Knecht Gottes gebracht worden ist, ablehnen. Und übrigens auch der letzte Teil, wo es um die Vollendung geht, um die Herrlichkeit. Jesaja 58 bis zum Schluss endet mit einer deutlichen, klaren Warnung. Ja, man fragt sich ja immer wieder, so ein tolles Buch wie Jesaja, warum endet das mit so einem mit so einem Satz? Und nun wird hinauf, also ich will es jetzt nicht lesen, also es wird über den neuen Himmel und die neue Erde gesprochen und dann wird gesagt, und wer das nicht wahrhaben will, der, ich sage es jetzt mal etwas verkürzt, der landet in der Hölle. Also jedes dieser Teile endet mit einer Warnung, mit einer Drohung. Gut, jetzt konzentrieren wir uns mal, weil das jetzt auch das Thema ist, auf den mittleren Teil von diesen drei Teilen, also die Kapitel 58 bis 57. 48 bis 57. Und in jedem dieser Kapitel baut Jesaja sozusagen das Evangelium auf und zeigt und führt einen Schritt heran an das Evangelium. Ja? Jesaja 49, hier geht es zentral, wer der Bundesmittler ist. Und schon am Ende von Jesaja 49 verkündet Jesaja, du hast vielleicht den Eindruck, dass du verlassen bist, elend bist. Dass sich keiner um dich kümmert, aber ich habe dich in meine, hören wir gut zu, in meine Hände gegraben. Israel spricht, ich bin verlassen. Bist du nicht? Dann Jesaja 50. Ihr seid um eurer Missetaten willen verkauft worden. Leute, ihr seid daran schuld. Ihr seid verantwortlich. Die Botschaft dieses Kapitels lautet dann, der Grund für euer Elend ist eure Schuld. Das geht dann auch weiter noch in Jesaja 51. Ich mache es kurz, Jesaja 52 sagt, ja, wie komme ich da raus? Und die wunderbare Botschaft ist Jesaja 52, Vers 7, lieblich sind die Füße dessen, der das Evangelium, ich sage es jetzt verkürzt, das Evangelium des Friedens verkündet. Es gibt wieder Frieden. Und dann kommt unser Kapitel, Kapitel 53. Ich gehe mal gleich weiter, auf 53 kommen wir gleich. Dann kommt Jesaja 54. Da geht es darum, was ist die Folge der Frucht des Leidens Christi. Ein gewaltiges Kapitel. Hier geht es um die Gerechtigkeit Gottes, die er geschafft hat. Und er bezeichnet seine Gemeinde als eine funkelnde, strahlende Stadt. Jesaja 55, hier ist das Evangelium ganz kurz zusammengefasst, wie wir es zu verkündigen haben. Jesaja 56, das Evangelium erstreckt sich nicht nur auf das Volk Israel, sondern auf die Juden. In diesem Kapitel lesen wir zum Beispiel, und ihr müsst jetzt mal an den Eunuchen, diesen äthiopischen Eunuchen denken, da steht drin, auch der Verschnittene, auch der in seinem Leben auch sexuell Kaputtgemachte, auch der findet jetzt plötzlich Zugang zum Evangelium. Auch er wird aufgenommen in die Gemeinde Gottes. Ich stelle mir immer vor, wenn der Äthiopier, der ja gerade dann das Evangelium erfasst hat, getauft wurde, wenn er weitergelesen hat und zu diesem Kapitel kam, war ja nicht mehr so weit. Und dann Kapitel, das letzte Kapitel, das ist dann Kapitel 57 dieses Abschnittes, da wird noch einmal Gericht gesprochen über die, ich sag mal, Leiter der Gemeinde. Und zwar sehr scharf. Es sind Leute, die Wasser predigen, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, was in diesem Kapitel drin steht, aber ihr könnt es auch mal wirklich selbst lesen. Das sind Leute, die Wasser predigen und Wein trinken oder auch andere Alkoholiker. Und Gott richtet, wird sehr deutlich zu ihnen und spricht sehr deutlich, was von solchen Dienern Gottes zu halten ist. Und dass die Mitte dieser neun Kapitel in der Botschaft ist die Botschaft über den Knecht Gottes hier in Jesaja 52 und Jesaja 53. Wohlgemerkt, im ersten Teil war es Kyros, im zweiten Teil ist es jetzt der Knecht des Herrn, der leidet. Das hören wir. Und dieses, ich sag mal, diese Verse, 15 Verse, der mittelste Teil dieser 15 Verse sind die Verse, auf die wir heute hören wollen. Da steht, kurz und knapp, komprimiert zusammengefasst, so kurz wie es überhaupt nur möglich ist, das Evangelium von Jesus Christus drin. Und wir wollen uns heute mit diesen wunderbaren, herrlichen Versen beschäftigen. Also der Teil, in dem Gott sozusagen uns verheißt, dass das Kernproblem, deine Schuld ist, deine Sünde, hat hier in Jesaja 53, Vers 5, den, ich sag mal, mittelsten Vers, den zentralen Vers. Aber beginnen wir mal bei Vers 4. Das ist dritter Punkt, Jochen. Jesus Christus trug unsere Krankheiten und Schwachheiten. Ich lese nochmal diesen Vers. Jesaja 53, Vers 4. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Dieser Vers beginnt mit einem Fürwahr. Im Hebräischen steht hier ein Wort, das kennen wir alle, Amen. Das ist das Wort Amen. Dieses Wort kann man auch übersetzen mit wahrlich. Das ist jetzt wichtig. Denkt nochmal daran, was wir gestern gehört haben. Über den Knecht des Herrn, keiner glaubt ihm. Doch nur ja, aus dürrem Erdreich wächst er hervor. Keinerlei Gestalt, keinerlei Ansehen. Was willst du mit so einem Knecht Gottes machen? Eins denken, naja, den hat Gott bestimmt verworfen. Und hier in Vers 4 bekommen wir genau darauf die Antwort. Fürwahr, Amen, wahrlich. Ja, in diesen Versen lesen wir weiter von einem Mann der Schmerzen. Aber es kommt jetzt eine Botschaft klar raus. Diese Schmerzen, diese Leiden, die trug er für uns. Nicht für sich. Die Menschen haben ihn verschmäht. Sie hatten einen anderen Messias erwartet, natürlich. Ja, wenn er mit Kyros waren sie zufrieden. Der wird übrigens auch gesalbter Messias genannt. Hochinteressant. Aber da provoziert Gott übrigens auch das Volk, indem er erstmal ihre ganzen Denkkategorien kaputt macht. Ja, das ganze Volk war ja immer noch orientiert auf die Zeit von David. Ja, so wie David zwar, so muss es wieder sein, wie König David, ein Volk und alles. Wir erledigen die Feinde, sind gegen die Ammoniter, Edomiter und so weiter. Und Gott sagt, nein, so wird es nicht wieder werden. Wir werden auch nicht mehr so hineinkommen, wie es im 16. Jahrhundert war. Träumen wir uns davon nicht zurecht, aber lasst uns bitte heute Gott gehorsam sein in dem, was heute an Herausforderungen da sind und heute diese Wahrheit konfrontativ verkündigen. Ich glaube, es war Katharina, die heute Morgen in der Gebetsstunde Gott für die Schöpfungsordnungen dankte, die er uns gegeben hat. Ja, selbst diese Selbstverständlichkeiten, dass es Mann und Frau gibt, ist heute im Gender-Zeitalter, ja, muss gesagt werden. Muss gesagt werden. Fürwahr, er trug unsere Krankheiten. Kommen wir mal zum zweiten Wort, tragen. Für diejenigen unter uns, sind ja einige, die ein bisschen Hebräisch können, denen empfehle ich mal, dieses Wort nur im Propheten Jesaja zu verfolgen. Es ist hochspannend. Tragen, was heißt das? Tragen. Er trug unsere Krankheiten. Vielleicht können wir nur mal eine Stelle dazu aufschlagen, wo Gott diesen Begriff des Tragens sehr ausführlich gebraucht. Das ist Jesaja Kapitel 45, ja, ab Vers, Moment, das ist, ich lese mal ab Vers 20. Gott spricht hier sein Volk an, Jesaja 45, ab Vers 20. Versammelt euch, kommt zusammen. Kommt, tretet miteinander herzu, ihr Entkommenen unter den Heiden. Also Gott spricht jetzt die an, die aus Babylon wieder herausgeführt werden, beziehungsweise dann herausgeführt worden sind. Sie haben keine, ihr Entkommenen unter den Heiden. Und jetzt spricht Gott über die Heiden. Und übrigens, hier zeigt er uns, was der Unterschied ist zwischen Heidentum und Christentum. Zwischen Götzendienst und dem Vertrauen auf Gott. Was sagt er hier? Sie, also die Heiden, haben keine Erkenntnis, die das Holz ihres Götzen tragen und zu einem Gott beten, der nicht retten kann. Verkündet's, bringt es vor, ja, sie mögen sich miteinander beraten. Wer hat dies vor Zeiten verlauten lassen? Oder wer hat es von Anfang her angekündigt? Ja, Gott ist der, der sagt, und es kommt dann, und es passiert dann, es geschieht dann. War ich es nicht, der Herr? Und sonst gibt es keinen anderen Gott, einen gerechten Gott und der Retter, außer mir gibt es keinen. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Nur in dem Herrn, wird man sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen, aber beschämt werden alle, die sich gegen ihn auflehnten. In dem Herrn wird gerechtfertigt werden und sich rühmen der ganze Same Israels. Und jetzt Kapitel 46, ganz interessant, jetzt wird Jesaja konkret. Bel, das ist ein babylonischer Gott, Bel krümmt sich, Nebo ist zusammengebrochen, ebenfalls ein babylonischer Gottheit. Ihre Bilder sind mit den Tieren und dem Vieh aufgeladen. Eure Prozessionsbilder sind ihnen zur schweren Last geworden. Das müssen sie nämlich alles selbst tragen. Eine Bürde für das erschöpfte Vieh. Sie sind miteinander zusammengebrochen und niedergesunken und konnten die Last nicht retten. Sie selbst mussten in die Gefangenschaft gehen. Und jetzt wendet sich Gott an das Volk und sagt, Leute, ist euch klar, was bei den Heiden, bei den Gottlosen los ist? Die müssen ihre Götzen selbst tragen. Jetzt kommt Gott wieder und sagt, wie es bei ihm ist. Hört auf mich, o du Haus Jakobs, und der ganze Überrest vom Haus Israel, ihr, die ihr vom Mutterleib an mir aufgeladen, von Geburt an von mir getragen worden seid. Bis in euer Greisenalter bin ich derselbe, und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ich habe es getan und ich will euch fernerhin euch heben, tragen und erretten. Seht, das ist der Unterschied zwischen Heidentum und Christentum. Ich weiß noch, ich habe mit meiner Mutter ein gutes Jahr vielleicht vor ihrem Sterben mal unter vier Augen gesprochen. Und sie sagte mir, ich fasse es jetzt mal ein bisschen zusammen, sie sagte mir, weißt du, dass ich so schwach bin, das ist blöd, aber damit kann ich leben. Und dass ich auch alles mal wieder vergesse, auch damit kann ich leben. Aber dass ich nicht mehr gebraucht werde. Dass ich immer von anderen Leuten abhängig bin. Das ist das, was mich belastet, was schwer ist. Ich habe ihr dann genau diesen Vers vorgelesen. Du brauchst dein Leben nicht zu tragen. Es ist ein anderer, der dich trägt. Und genau dieses Wort, wir können es jetzt nicht verfolgen durch den ganzen Propheten Jesaja, dann würden wir Schwierigkeiten kriegen hier mit der Zeit. Aber es ist hochspannend, sich diesen Begriff mal anzugucken. Gott trägt dich. Das ist Christentum. Das ist Glauben. Aber dieser Begriff tragen hat noch einen weiteren Aspekt. Und dieser Aspekt, der kommt eigentlich zum Ausdruck im dritten Buch Mose. Können wir jetzt leider nicht lesen. Wer mitschreiben will, ich bitte ihn einfach, das mal zu tun. Das ist 3. Mose Kapitel 16. In 3. Mose 16 wird uns der große Versöhnungstag geschildert, was man an diesem Tag tun soll. Der ist also nach unserer Zeitvorstellung so im September, Oktober, es ist immer ein bisschen verschoben. Und hier wird gesagt, dass zwei Tiere, zwei Ziegenböcke müssen geopfert werden. Zwei Ziegenböcke müssen apart gestellt werden, so ist richtig. Dann einer wird geopfert an diesem Tag. Das war übrigens der einzige Tag, an dem die Juden zu fasten hatten. Das war ihnen geboten an diesem Tag. Und der zweite, der wird in die Wüste geschickt, damit er die Sünden trägt. Hier steht das gleiche Wort. Dass er sie gleichsam wegträgt. Fortschleppt. So weit weg wie nur irgend möglich. Und vermutlich ist der Ziegenbock dann irgendwo auch umgekommen oder auch von wilden Tieren gefressen worden. Und in diesem Aspekt kommt etwas zum Ausdruck von Stellvertretung. Fürwahr, er trug heißt Stellvertretung. Er trug, jetzt geht's weiter, unsere Krankheiten. Über die Sünde wird gleich gesprochen in Vers 5. Zunächst über die Folgen der Sünde, über die Krankheiten. Matthäus zitiert in seinem Evangelium genau diesen Vers. Matthäus 8, Vers 17. Jesus heilt Kranke. Und dann heißt es, vielleicht sollten wir es aufschlagen und lesen, dann ist es vielleicht etwas plastischer. Matthäus Kapitel 8, ab Vers 17. Also Jesus hatte einige Wunder getan. Ich lese mal ab Vers 16. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm oder Dämonisierte, wenn man das Wort ganz wörtlich übersetzt. Und er trieb die Geister aus mit einem Wort und er heilte alle Krankheiten, alle Kranken. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Also hier wird beruft sich Matthäus hier auf dieses Wort aus Jesaja Kapitel 53, Vers 4. Ihr Lieben, was ist ein Wunder? Jesus hat hier so viele Wunder getan. Was ist das spezifische Kennzeichen eines Wunders? Ich sag mal so, wenn ihr mich gefragt hättet, als in meiner Teenagerzeit, hätte ich gesagt, naja, es gibt Naturgesetze und die Wunder, die bringen zum Ausdruck, dass Jesus die Naturgesetze durchbricht oder irgendwie verändert. Ja, ist normalerweise nicht möglich, dass man auf dem Wasser gehen kann. Jesus hat das getan, er hat hier ein Naturgesetz durchbrochen. Ist normalerweise nicht möglich, dass man mit ein paar Broten und ein paar Fischen 5000 Menschen ernähren kann. Jesus hat das gemacht und so weiter. Also Wunder ist Durchbrechung einer Naturkausalität. So wurde mir das ja auch im Physikunterricht und so weiter beigebracht. Das ist nicht die Sichtweise der Heiligen Schrift. Ist nicht ganz falsch, natürlich. Natürlich, ein Wunder ist immer etwas, was außergewöhnlich ist. Aber das ist nicht das Kennzeichen der Wunder, die Jesus getan hat. Nicht das versuchen auch Zauberer und so weiter mit irgendwelchen Tricks auch noch hinzukriegen. Also Durchbrechung der Naturkausalität. Das ist nicht so interessant. Nein, das Kennzeichen eines Wunders, der Wunder, die Jesus getan hat, ist, dass er damit Zeichen setzte für die zukünftige Welt. So wird es einmal sein. Kein Elend mehr, kein Leid. Jeder hat genug. Es gibt keine Armut mehr, keine Tränen mehr und so weiter. Und das kommt in diesen Wundern, die Jesus getan hat, zum Ausdruck. Schlag dazu bitte mal auf Hebräer Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2. Ich lese mal ab Vers 1 ruhig, um des Zusammenhangs willen, sonst ist es nicht verständlich. Hebräer Kapitel 2 ab Vers 1. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben. Und zwar mehr als die Leute im Alten Testament. Wir sollten auch, das ist auch die Botschaft des Hebräerbriefes, ein heiligeres Leben führen als die Menschen im Alten Bund. Wir denken immer auch, das ist alles Gnade und Gott übersieht. Das ist nicht die Botschaft des Neuen Testamentes. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht abgleiten, abrutschen. Das ist hier gemeint mit diesem Wort. Vers 2. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war, also das Wort, wie es etwa am Berg Sinai dem Mose dann offenbart wurde, beziehungsweise dem Volk, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Bitte achtet einmal darauf, dass hier das Evangelium als die Errettung bezeichnet wird. Ja? Das ist das Kennzeichen unseres Heils, Errettung. Und die ist viel größer als die im Alten Bund. Diese wurde ja zuerst, also diese Errettung, durch den Herrn verkündet und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Und jetzt kommt's, was uns interessiert jetzt. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Die Wunder kamen dazu und sie brachten eins zum Ausdruck. So wird das Heil einmal am Ende der Zeiten sein. Und was hat das jetzt für uns für eine Bedeutung? Heute Morgen, wenn wir von Krankheiten hören oder lesen, was hat das jetzt eine Bedeutung für mich, wenn mir heute Elend ist oder ich, was weiß ich, Bauchschmerzen habe oder sonst was? Die Heilige Schrift lehrt sehr deutlich, dass wir in Christus das gesamte Heil haben, dass er auch unsere Krankheiten, also eine Folge des Sündenfalls, auch die getragen hat. Aber die Errettung vollzieht sich bei uns in Etappen. Die erste Etappe ist, und jetzt schlagen wir bitte mal auf, Römer Kapitel 8, Römer Kapitel 8, oder wir gucken uns einfach mal diesen Vers genauer an. Römer Kapitel 8, Vers 23. Römer Kapitel 8, das ist ja die Darlegung unserer Sohnesstellung, die wir in Christus haben. Also wir sind seine Söhne, und Söhne hat jetzt nichts mit Geschlechter hier zu tun, sondern heißt Erbe. Heißt, wir stehen in seiner Kontinuität. Wir sind Söhne, genau wie Jesus Christus. Und da sind die Töchter natürlich auch mit einbezogen. Und dann heißt es hier in Römer 8, ich lese mal ab Vers 22, auch um des Zusammenhangs willen. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Interessant schon hier, Paulus schildert die Leiden, die in der ganzen Schöpfung sind, als Wehen, als Geburtswehen. Als etwas, was danach kommt noch etwas. Ja? Wehen ist ja nicht das Letzte. Auf Wehen freut sich nun wirklich keine Frau. Und wer das als Mann mal miterlebt hat, auch er nicht. Ja? Sondern man erwartet ja was. Ja? Da muss was kommen. Und dann heißt es hier, Moment, nochmal, also Wehen und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und jetzt Vers 23, und nicht nur sie, also die Schöpfung, sondern auch wir selbst seufzen, die wir, und jetzt lesen wir sehr genau bitte, die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Was haben wir schon empfangen in Christus? Das ist die Erstlingsgabe, wie es hier genannt wird, des Geistes. Jeder, der Christ ist, hat den Heiligen Geist. Aber das ist nur die Erstlingsgabe, das ist sozusagen nur das Angeld. Was erwarten wir denn noch? Ja klar. Die Erneuerung unseres Leibes, die Auferstehung unseres Leibes. Paulus ist in Römer 7 ja sehr deutlich, ja, wer wird mich erlösen von diesem elenden Leib des Todes? Ja, was ist das? Mal geht es einem besser, mal geht es einem schlechter. Und je älter du wirst, desto mehr wird das Letztere Realität. Aber es ist klar, es geht dahin. Die Erneuerung unseres Leibes bekommen wir bei der Auferstehung Christi. Das hat auch Konsequenzen jetzt für die Einstellung zu unserer Krankheit. Christus trug unsere Krankheiten. Er hat in Matthäus 8, so lesen wir, dieses schon zeichenhaft deutlich gemacht, wie wird es einmal? Heil, Freude, Vollkommenheit. Kein Elend mehr, keine Armut mehr, keine Bedürfnisse mehr. Alles ist gestillt, jede Träne ist abgewischt. Aber so weit ist es noch nicht heute, ja? Wissen wir alle. Warum ist das nicht so? Will Gott uns das nicht gönnen? Paulus sagt, gibt darauf auch eine Antwort, ich kann darauf aber jetzt nicht eingehen. Um uns zu erziehen. Damit wir es lernen, die Werke des Leibes hier auf dieser Erde, während unserer 70 Jahre oder wie lange wir leben, dass wir sie kreuzigen. Dass wir, wie es Augustinus einmal formuliert, demütig werden, nicht hochmütig. Das ist nämlich die Ursünde des Menschen, der Hochmut. Die Einbildung, ich krieg was hin. Irgendwann, wir hatten jetzt kürzlich auch mal wieder ein Gespräch, ich glaube hier auch sogar, nicht wahr? Jedes Baby glaubt, es sei der Mittelpunkt der Welt. Ja, wenn du schreist, Mama kommt. Oder Papa, aber meistens Mama. Und Wir haben dann alle, ihr Lieben, 70, 80 Jahre Zeit, um zu lernen, dass es nicht um sich diese Welt um uns dreht. Nehmen wir diese Chance wahr, nehmen wir sie an. Jesus hat die Krankheiten übrigens auch nicht so getragen, dass er selbst krank wurde oder dass er schwach war. Er hat nicht sie aus Mitleid getragen. Ihr Lieben, wenn ich jemanden sehe, etwa im Krankenbett oder so, oder jemanden besuche, dem es ziemlich elend geht, ich kann nicht seine Krankheiten tragen. Was kann ich höchstens machen? Ich kann sagen, du, lass uns zusammen beten und diese Last, diese Probleme, diese Bürde, die du hier, die dir aufgelegt bist, dass wir sie auf Christus werfen. Mit all den Sorgen und all dem, was damit zusammenhängt. Im Vertrauen. Damit ist die Bürde nicht weg, du musst sie weiter tragen. Aber du weißt, Jesus ist da und er tröstet, er stärkt dich, er gibt dir Kraft hier in diesem Leben und auch gibt dir die Hoffnung, einmal wirst du einen Leib haben, wo es nicht mehr zwickt oder zwackt. Ja. Wunderbar. Kurzum, Vers 4 spricht zunächst über die Auswirkungen der Sünde. Kommen wir zu dem zentralen Vers. Ich sagte ja, das ist der Mittelpunkt des Evangeliums. Jesaja 53, Vers 5. Ich lese auch diesen Vers noch einmal. Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ihr Lieben, als ich an diesem Vers war, habe ich mir überlegt, wie kannst du das in ein paar Minuten zusammenfassen, was hier drin steht? Das ist der Kern, das Zentrum des Evangeliums. Darum geht es eigentlich in jeder Predigt. Um genau uns dies zu verkündigen. Er hat für uns gelitten. Das ist das Werk von Golgatha. Das haben wir auch heute wunderschön in den Liedern gesungen. Vielen Dank für die ausgesucht haben. War super. Stellvertretung. Es musste Sühne geleistet werden. Übrigens habe ich hier geschrieben, Jesus Christus versöhnte uns mit dem Vater. Das ist kein Druckfehler. Wir sprechen sehr gerne immer von Versöhnung. Versöhnung ist aber auch, dass ich sage, ich habe mich mit jemandem gestritten, komm, wir geben uns wieder die Hand und sind wieder Freunde. Ja, das ist Versöhnung. Versöhnung geht viel tiefer. Hier geht es darum, und das ist hier gemeint, dass jemand bezahlt hat für die Schuld. Ich empfehle euch hier noch einmal 3. Mose 16 zu lesen. Übrigens hier erscheint das Wort Sühnen oder Versöhnung, vielfach auch mit Versöhnen übersetzt, 16, manche sagen sogar 17 Mal, kann man drüber streiten. In einem einzigen Kapitel, und das ist sozusagen schattenhaft, wird uns hier geschildert, was Christus dann in der Realität am Kreuz von Golgatha getan hat. Wie ist das jetzt eigentlich mit der Vergebung, die Gott uns geschenkt hat im Alten Testament? Also da hat er ja auch immer wieder gesagt, ich vergebe. Oder es ist versöhnt, etwa bei den Opfern. Ja. Übrigens, wir haben ja im Alten Testament 5 Opfer, die uns, also zentrale Opfer, die uns gerade im 3. Buch Mose Kapitel 1 geschildert werden. Das erste ist das Brandopfer, dann kommt das Speisopfer, wird uns geschildert, dann das Dank- oder Friedensopfer. Und dann kommt das Sünd- und das Schuldopfer. 3 dieser Opfer, Brandopfer, Speisopfer und Friedensopfer. Also Friedensopfer, das brachte man immer da, wenn, ich sag mal jetzt, man wollte gerne einen Kalb oder so essen, Und dann brachte man es zum Priester, der das tötete, auch als Opfer. Einiges musste dann dem Priester gegeben werden, aber das meiste bekam man dann zurück und konnte das aufessen. Also dann hatte man wieder Essen für die nächsten Wochen, Monate, was weiß ich. Aber drei dieser Opfer, die gab es auch in der Umwelt Israels. Interessanterweise. Aber zwei nie. Sünd- und Schuldopfer. Hier musste man irgendwie die Götter befrieden oder zufriedenstellen. Aber Versöhnung, Bezahlung, das war nicht drin. Im Hebräerbrief lesen wir einmal, dass all die Tieropfer, Hebräer 9, auch hier, wer es lesen will, bitte lest es zu Hause, wir können es jetzt aus Zeitgründen nicht machen. Hebräer 9 wird uns geschildert, dass all die Tieropfer Versöhnung brachten, ja, aber fleischlich, wie es der Schreiber des Hebräerbriefes formuliert. Das heißt, schattenhaft auf das Versöhnungswerk Christi. Und dann sagt der Schreiber des Hebräerbriefes einmal, auch die Versöhnung, auch die Sühne schon im Alten Testament war überhaupt nur möglich wegen Christus. Mit anderen Worten, das Werk Christi hat solche Auswirkungen auch nach in die Vergangenheit, dass es die Menschen, die Gott gesucht haben, dann durch das Versöhnungswerk Christi auch gerettet und gerettet werden und das ewige Leben bekommen. Darum sagt auch der Hebräerbrief am Ende von Hebräer 11, dass sie nicht ohne uns vollendet werden. Interessante Weise, aber da wird die Einheit auch zum Ausdruck gebracht. Was heißt denn Vergebung? Was heißt denn Versöhnung für dich und mich praktisch? Was hat das für Konsequenzen? Du hörst das, schreibst auf und sagst, aha. Das heißt, es hat zunächst einmal die Konsequenz, die wunderbare Konsequenz, dass du nicht mehr durch deine Vergangenheit bestimmt bist. Du kannst die Vergangenheit endlich einmal hinter dich werfen. Vergebung heißt, die ist bezahlt, das ist beglichen. Was ist das für eine Entlastung auch für uns? Er trägt, nicht du, er. Und dann werden wir bei der Auferstehung des Leibes auch keinerlei Krankheiten mehr haben. Das ist ein Kennzeichen des neuen Leibes, den wir bekommen werden. Es wird gesät, so schreibt der Apostel Paulus, in Vergänglichkeit. Es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Wie gesagt, man kann über Jesaja 53 sehr, sehr viel sagen. Es kommt eigentlich in jedem Evangelium vor. In jeder Verkündigung muss irgendein Aspekt von dem, was wir hier im Zentrum lesen, zum Ausdruck kommen. Sonst hat man vielleicht eine Rede gehalten, aber man hat nicht das Evangelium verkündet. Aber jetzt kommen wir noch zu dem letzten Punkt, Jesaja 53, 6. Und ich habe das mal überschrieben, was ist darauf deine Antwort? Das ist immer die Formulierung, die bei uns in der Gemeinde kommt, wenn jemand neu aufgenommen wird. Bist du dazu bereit, dazu, dazu, dazu und so weiter? Und dann, was ist darauf deine Antwort? Und was deine Antwort ist, das kann man hier, wird hier in diesem Vers, Jesaja 53, 6, gut komprimiert zusammengefasst. Erstmal unser Irrweg. Ich lese nochmal diesen Vers. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Verstehst du das? Weißt du, da war Saul. Der war hinter David her. Und David saß hinten in der Höhle. Kennen wir alle die Geschichte. Und David hatte die Chance, den Saul zu töten. Hat er nicht gemacht. Dann geht Saul wieder raus, der hat ihn überhaupt nicht bemerkt, da hinten in der Höhle, den David. Und dann stellt sich David, da war so eine Tal oder eine Schlucht, auf die eine Seite und ruft hier, da, hier, Saul, es hätte dich töten können. Ich habe ein Stück von deinem Mantel abgeschnitten. Und dann packt es diesen Saul und sagt, ja, ich bin ein Mistkerl. Aber weißt du, das ist nicht Schulderkenntnis. Das kann auch mal passieren, ja. Schulderkenntnis ist, dass du erkennst, dein gesamter Weg, auch wenn du ein ordentliches Leben führst, führt ohne Gott in die Irre. Egal wie dein Leben ist. Wir gingen alle in die Irre. Das hat bei Saul auch nicht lange vorgehalten, ja, aber mal kriegt man eben so eine Böe und denkt, ja Mensch, beim alles dumm gelaufen oder irgendwie. Ja. Wir alle gingen in die Irre. Das ist das Erste. Dein ganzes Leben ohne Gott geht in die Irre. Egal, ob du es jetzt fühlst oder ob du den Eindruck hast, es war alles prima, was du jetzt, was weiß ich, in der letzten Woche getan hast oder nicht. Dann das Zweite. Das hört noch nicht auf damit. Das Zweite ist, was deine Antwort ist, jeder wandte sich auf seinen Weg. Begreifst du, dass dein Weg, wenn du kein Christ bist, immer von Gott wegführt? Du läufst ihm immer davon. Selbstfindung nennt man das oder Selbstoptimierung. Da gibt es tolle Worte. Es ist alles Ausdruck deiner grenzenlosen Ichhaftigkeit. Du suchst deinen eigenen Vorteil, nicht den des Nächsten. Wie sagte es Luther einmal, niemand will Gott anerkennen. Warum? Warum eigentlich? Weil jeder Mensch selbst Gott sein will. Das ist richtig. Das ist die tiefste Erkenntnis. Du siehst Gott hier, wenn du nicht glaubst, dass das alles hier aus dem Urknall entstanden ist, muss da irgendwie was dahinter sein. Es gibt so viele Argumente, oder lies Jesaja 53 und mach dir klar, 700 Jahre vorher. Aber der Grund, warum wir nicht wollen, liegt daran, ich will selbst Gott sein. Ich will selbst meinen Weg bestimmen. Als ich Teenager war, ist schon länger her, wir hatten auch heute am Frühstückstisch ganz kurz darüber gesprochen, da war es eigentlich in, da war es wissenschaftlich erwiesen, der Materialismus. Ja? Es gibt nichts weiter als Materialismus. Wenn du von Geist überhaupt sprichst, ist das irgend so ein Ausfluss der Materie, aber kein Mensch weiß genau, was das ist. Die Welt besteht nur aus Materie und das hängt irgendwie zusammen, kausal, also Ursache-Wirkung. Ich glaube nicht mehr, dass das euer Weltbild ist, von dem ihr bestimmt seid, von dem ihr geprägt seid heute. Das ist weg. Was euch vielleicht viel mehr bestimmt, ist die Frage, was habe ich davon? Bis hin zu Christentum. Ja, Christentum ist durchaus irgendwie wieder ein bisschen in. Ja, Religion ist durchaus in, Spiritualität. Aber was ist Spiritualität? Spiritualität bedeutet nichts anderes, heißt nichts anderes, als dass ich mich um mich selbst drehe. Dass ich alles frage, was bringt es mir? Und genau das ist Christentum nicht. Christentum heißt, du sollst Gott lieben. Du sollst auf ihn ausgerichtet sein. Ob dir sonntags zumute ist, zum Gottesdienst zu gehen, ist nicht die zentrale Frage. Die Frage ist, ob du mit deinem Bruder, mit deiner Schwester vor den Thron Gottes trittst, ihm die Schuld bekennst mit anderen zusammen und das Evangelium empfangen willst. Ob du in Gottes Gegenwart treten willst, das ist das Entscheidende. Alles andere ist ein Drehen um dich selbst. Das kann man auch religiös hinkriegen. Dann das Dritte, was deine Antwort ist. Was ist darauf deine Antwort? Unser Irrweg, wir suchten uns selbst. Glaubensannahme, blödes Wort, aber okay, fiel mir vorhin dann wohl kein besseres ein. Glaubensannahme des stellvertretenden Sühneopfers. Auf Deutsch, bist du unzufrieden mit deinem Leben und nimmst den Schritt und nimmst Jesus Christus als das stellvertretende Sühnopfer an. Im Glauben. Und das bestimmt dann dein Leben. Das kannst du nicht alleine. Das wirkt der Heilige Geist in dir, sonst kriegst du das sowieso nicht hin. Aber wenn der Geist Gottes wirkt, dann widersteh ihm nicht. Jesus sagt einmal in den Abschiedsreden, wir lesen es in Johannes Kapitel 16, an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Es wird einmal ein Tag kommen, wo wir aufhören zu reden, wo wir verstummen, wo Gott unser Maul verstopft hat, wo auch nicht wichtig ist, wie wir über die oder jene theologische Frage unterschiedlich denken. Wir werden deswegen vor Gott still werden und verstummen, ihn nichts mehr fragen. Weil wir ihn sehen. Weil wir verstanden haben. Vielleicht mehr als heute, was er auf Golgatha für uns getan hat. Amen.